Wisst ihr, was ich spannend finde? Es gibt performative Wellness-Gewohnheiten, die uns aussehen lassen, als hätten wir unser Leben im Griff. Und dann gibt es welche, die uns in unserem Leben besser fühlen lassen und besser aussehen. Weil wir sehen immer besser aus, wenn wir uns gut fühlen. Ist einfach so. Ich sammle seit Jahren meine Tools, meine Tricks, die mir mein Leben leichter machen. Helfen nicht, den Verstand zu verlieren. Mich nicht komplett machtlos zu fühlen, wenn ich einen schlechten Tag habe oder PMS oder Anxiety oder jemand unfreundlich zu mir war. Was ich sagen will, ist, ich habe viel ausprobiert und ich dachte mir, warum verschaffen wir uns heute nicht mehr zusammen einen Überblick? Und wer weiß, vielleicht wird daraus auch eine neue Serie, weil ich lerne und finde immer neue Sachen. Ein Überblick über meine lieblingsgesunden Gewohnheiten, Wellness-Trends, die aber wirklich helfen, die für mich geblieben sind, nachdem ich sie ausprobiert habe, oder die einfach immer wieder kommen, die mich beruhigen und regulieren und meinen Alltag romantisieren, weil wer macht das für mich, wenn nicht ich selber? Niemand. Wir reden heute darüber, ich rede darüber, was mir hilft, warum es mir hilft, ob es meinen Alltag besser oder eher komplizierter macht. Und dann raten wir jede Gewohnheit, jede Sache von 1 bis 10. Einfach weil ich Lust darauf habe. Plus am Ende mache ich einen Mini-Rapid-Fire, was für mich aus diesem Bereich der gesunden Gewohnheiten nicht funktioniert oder noch nicht. Also ohne weiter drum herum zu reden, willkommen oder willkommen zurück. Wir haben heute 2 Kategorien. Erstens die Kategorie Habits für unseren Kopf und zweitens Habits für unseren Körper. Starten wir mit dem Kopf. Und starten wir stark mit automatischem, expressiven Schreiben. Wenn ihr meine letzten Folgen gehört habt, wisst ihr, dass ich das schon öfter angeteasert habe. Wenn ihr sie nicht gehört habt, worauf wartet ihr? Und deswegen wollte ich mir heute mal die Zeit nehmen und das Ganze wirklich erklären, wie ich das mache und was das mit meinem Kopf macht. Und hear me out, weil ich weiß, Journaling, wir alle haben diesen Tipp 100-mal gehört. Schreibt eure Gefühle auf, Dankbarkeitstagebuch. Ich habe das selber gesagt, schon oft. Und ich stehe dahinter. Und es gibt mehrere Arten von Journaling. Jeder muss seine eigene finden. Das hier ist die für mich effektivste, beste, bahnbrechendste, die ich bisher ausprobiert habe. Automatisches Schreiben meint nicht sowas wie, liebes Tagebuch, heute war ein schöner Tag. Automatisches Schreiben heißt, kipp dein Gehirn aus. Radikal. Ich finde es so insane, wenn ich darüber nachdenke. Ich kenne diese Methode schon lange. Aber bis auf dieses Jahr habe ich sie vielleicht alle paar Monate mal gemacht. Und jetzt mache ich sie jeden Tag, jeden zweiten Tag, ungelogen. Manchmal mehrmals pro Tag. Es kommt stark drauf an, wie der Tag war. Das Ganze funktioniert so. Ihr nehmt euch einen Stift. Ihr nehmt euch einen, ich persönlich bevorzuge, College-Block oder so. Irgendwelches Papier. Und dann schreibt ihr drauf los. Entweder komplett frei, alle Gedanken, die ihr denkt, die euch beschäftigen, oder zu einem bestimmten Thema, das ihr vorher festlegt, das euch belastet. Ich mag es unordentlich zu schreiben, bewusst. Es fällt mir nicht schwer, weil ich habe sowieso keine ordentliche, keine schöne Schrift. Aber das ist in dem Fall ganz nützlich, weil das Ganze soll nicht schön aussehen oder ästhetisch oder ordentlich. Schreibt groß, drückt fest auf. Rechtschreibung, Grammatik ist komplett egal. Ich mag es so zu schreiben, dass man es nicht lesen kann, weil wenn ich mal vergesse, was davon wegzuschmeißen und jemand es findet, wissen sie wenigstens nicht, was da steht. Die einzige richtige Regel ist, setzt euren Stift nicht ab. Und das ist gar nicht so einfach, wie es vielleicht klingt. Am Anfang sind für mich meine Gedanken immer schneller, als ich schreiben kann. Und ich denke immer schon so 2-3 Sätze voraus. Aber so nach 10-15 Minuten habe ich manchmal so Momente, wo ich nicht mehr weiß, was ich schreiben soll. Und dann schreibe ich, ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Was ist noch in meinem Kopf? Ich kann nicht mehr denken. Aber irgendwann kommt was und dann mache ich weiter. Und die Dinge, die hochkommen, nachdem man seinen Hauptballast, sag ich mal, losgeworden ist, sind die, die uns wirklich interessieren. Das sind oft die überraschendsten, die wichtigsten. Ich mache das gerne mit einem Timer, weil man sich da auch ganz schön reinsteigern kann. Warnung, Disclaimer, da kann einiges hochkommen. Und ich mag es anzufangen und zu wissen, dass das eine klar begrenzte Zeit ist. Dass ich mich meinen Gefühlen und Gedanken so intensiv nicht ewig stellen muss. Und ich mag es dann auch wirklich aufzuhören, wenn der Timer klingelt, selbst wenn ich mit einem Satz bin. Nicht jedes Mal, aber manchmal spüre ich, dass es wichtig ist, das Thema jetzt noch zu beenden für mich. Aber oft lege ich den Stift einfach weg. Ich mache eigentlich fast immer 15 oder 20 Minuten, muss aber keine festgelegte Zeit haben. Man kann einfach anfangen und aufhören, wenn es uns einem irgendwie besser geht. Was währenddessen passiert? Es ist so spannend, es ist so faszinierend für mich, weil ich schreibe genau das auf, worüber ich nachdenke. Aber wenn ich darüber nachdenke, wird mein Kopf immer verworrener und voller und schwerer und nebliger. Aber wenn ich das Ganze aufschreibe und vor mir liegen habe, wird mein Kopf klarer und leichter und heller. Ich fühle viel, ich denke viel, ich habe so viele Gedanken und Gefühle in mir und komme nicht richtig an sie ran. Ich merke, da ist was, was mich stresst, beschäftigt, belastet. Aber vielleicht will irgendwas in mir sich dem gar nicht stellen oder wusste lange nicht wie. Und das ist der beste Weg, den ich bisher für mich rausgefunden habe. Ich hole die Gedanken raus aus meinem Kopf, die Sorgen. Und dann, wenn sie auf dem Blatt Papier sind, dann können sie nicht mehr so tun, als wären sie die absolute Wahrheit. Dann haben sie nicht mehr so viel Kontrolle über mich. Und nicht nur die Gedanken, sondern auch die Gefühle. Gefühle zu unterdrücken heißt, die Gefühle bleiben da. Sich zu erlauben, die Gefühle in einem sicheren Rahmen zu fühlen, heißt, sie zu verarbeiten und loszulassen. Das alles aufzuschreiben gibt mir die nötige Distanz. Eine neue Perspektive. Ich hatte wirklich schon Momente, da habe ich Dinge geschrieben, wo ich danach wirklich kurz innegehalten habe und so war, was? Ich wusste nicht mal selber, dass ich so denke. Wo kommt das her? Und eine Variation davon, es gibt viele, ich nehme jetzt nur die für mich wichtigste mit rein. Das heißt Dialoging und da geht es darum, sich während des Schreibens, während des Journalings mit entweder einer anderen Person oder einem bestimmten Anteil von dir selber zu unterhalten. Also man schreibt praktisch aus zwei Perspektiven. Einmal du und einmal das, was die andere Person sagen würde oder das, was dieser Anteil von dir sagen würde. Ich habe es noch nie mit einem anderen Menschen ausprobiert, aber schon mit Anteilen von mir selber, vor allem mit Anteilen, die Anxiety haben. Und ich weiß, es klingt abstrakt und es klingt sehr selbsthilfemäßig, aber ich war geschockt davon. Ich habe wirklich keine Worte für diese Übung. Ich habe das so nichtsahnend angefangen und plötzlich kamen da Sachen hoch. Ich kann mich nur wiederholen, von denen ich nicht wusste, dass sie in mir sind. Ängste, von denen ich nicht wusste, dass sie in mir sind. Und so klar, mit einmal darüber schreiben hast du es nicht getan, aber es ist ein Anfang und so ein verdammt guter. Meiner Meinung nach macht ihr es richtig, wenn ihr dabei müde werdet. Das ist immer so mein Zeichen, dass das raus ist, was raus musste und dass mein Nervensystem runterfahren kann. Endlich. Ihr wollt ein effektives Tool, das gegen Overthinking und bei Emotionsverarbeitung hilft und das Journaling und Shadowwork und Braindumping kombiniert? Bitte, hier, automatisches Schreiben. 10 von 10. Kostet nichts, kann jeder machen. Wenn ihr Schreiben, wenn ihr Journaling hasst, macht automatisches Reden. Schickt eine Sprachnachricht an eine Freundin. Redet mit euch selber. Für mich nicht zu 100% so effektiv wie Schreiben, aber relativ nah dran und auf jeden Fall besser als gar nichts. Kleine Warnung, wenn ihr mir jetzt gerade zuhört und so seid, ihr, das werde ich ausprobieren. Das klingt gut. Das mache ich, wenn ich diese Podcast-Folge zu Ende gehört habe. Es wird hässlich werden. Es wird richtig hässlich. Daran ist nichts romantisch, ästhetisch, gar nichts. So gesehen mit Wellness eigentlich nichts zu tun. Ich habe schon mal gesagt, ich würde es nochmal sagen, wenn ihr sowas denkt wie, oh mein Gott, das kann ich nicht aufschreiben, das darf ich nicht mal denken, dann macht ihr es richtig. Es geht darum, die Dinge aufzuschreiben, die ihr gegenüber niemandem, nicht mal euch selber zugeben würdet eigentlich. Ohne Angst und ohne Schuld. Dafür ist diese Übung da. Es ist keine Manifestation von irgendwas. Und wenn ihr fertig seid, ja, manche Leute mögen es, sowas aufzuheben. Ich finde es in dem Fall ein bisschen kontraproduktiv. Ich zerreiße die Seiten, die ich geschrieben habe, die Blätter, und schmeiße sie in den Müll. Einmal habe ich versucht, sie zu verbrennen. Das war ein bisschen gefährlich. Deswegen mache ich das jetzt nicht mehr. Und das ist ganz, ganz, ganz angenehm, Blätter zu zerreißen. Das macht Spaß, kanalisiert nochmal so die Gefühle. Ich kann meine Seiten nicht aufheben, weil ich wirklich Sachen schreibe, die einfach nicht für die Augen von anderen Leuten bestimmt sind, fertig. Was ich nach jeder automatischen Schreiben-Session mache, ist eine Self-Compassion-Meditation. Eine Selbstmitgefühl-Meditation. Ja, ich hasse diese Wörter, warum klingen die so? Nein, wirklich, nehmt das ernst, das ändert nochmal ganz schön viel. Wie gesagt, man schreibt hässliche Sachen, man schreibt zum Teil gemeine Sachen gegenüber anderen Leuten, gegenüber sich selbst. Es ist nicht leicht danach, einfach wieder zum Alltag überzugehen. Es ist nicht leicht, keine Schuldgefühle zu haben, kein schlechtes Gewissen zu haben. Ich mache gern geführte Meditationen, muss man nicht. Ihr könnt euch auch einfach einen Moment für euch nehmen, in euch gehen und euch sagen, ich bin ein Mensch. und ich habe ambivalente Gefühle. Und selbst mit diesen Gedanken und diesen Gefühlen und dieser Wut vielleicht bin ich okay und bin ich liebenswert und ich und das darf da sein und ich tue was dafür, um diese Emotionen und Gedanken auf eine gesunde Art und Weise zu verarbeiten. Das ist nicht leicht. Das macht nicht jeder. Und da kann ich verdammt stolz auf mich sein. Wenn ihr es mir nicht glaubt, recherchiert ein bisschen zu der wissenschaftlichen Lage, was automatisches Schreiben angeht, expressives Schreiben. Es gibt Studien, die Hinweise liefern, dass es dabei hilft, Traumata zu verarbeiten und sogar bei chronischen Schmerzen unterstützend wirken kann. Das ist schon krass. Aber man muss sich hinsetzen. Man muss sich hinsetzen und das machen. Am Anfang am besten sehr, sehr regelmäßig. Aber für mich gehört das zu den wertvollsten Minuten am Tag. Okay, genug dazu. Wir haben noch andere Themen. Zum Beispiel nicht direkt morgens ans Handy gehen. Das ist für mich mittlerweile fast mehr eine Stolzsache als alles andere. Weil so, wer bin ich denn, dass es am Anfang von meinem Tag nicht um mich geht, sondern um andere Leute, um fremde Leute auf Social Media? Nein. Ich glaube, wir unterschätzen, wie krass es ist und wie schädlich für unseren Selbstwert unter anderem, wenn wir die ersten Momente unseres Tages mit anderen verbringen, nicht mit uns selber. Ich meine, ich mache lieber meine eigene Morgenroutine, als jemand anderem bei seiner oder ihrer zuzugucken. Versteht ihr? Auch wenn das vielleicht leichter und unaufwendiger ist. So langfristig ist es nicht gut. Ich will meinen Tag beginnen mit dem Gefühl, ich habe was für mich gemacht und für meine mentale Gesundheit. Aber es ist nicht leicht, weil es ist sehr selbstverständlich geworden, direkt ins Handy zu gehen morgens. Auch für mich. Manchmal merke ich, wie ich so abwarte, bis genug Zeit vergangen ist, dass ich an mein Handy kann. Und dann versuche ich aber erst recht, mich abzulenken und was anderes zu machen und erst an mein Handy zu gehen, wenn es nötig ist, wenn es auch einen Sinn hat, wenn ich da wirklich was machen muss, jemanden anrufen oder so. Aber nicht einfach nur, um jetzt Instagram zu checken. Und ich meine nichts dagegen. Früher oder später checke ich das, aber nicht, bevor mein Gehirn nicht mal richtig wach ist, wirklich nicht. Ich finde, man braucht Alternativen, was man stattdessen machen kann. Und es sollten Alternativen sein, die einem halbwegs Spaß machen. Ich meine, wenn man es gern macht, das kann sowas sein wie Geschirrspüler ausräumen, Wohnung aufräumen. Fühlt man sich wahnsinnig produktiv, aber darauf hat man im Zweifel nicht jeden einzelnen Morgen Lust. Ich lese gerne zum Beispiel auch so Romane oder so. Ich mache ultra gerne morgens Yoga. Ja, Klischee, nein, es ist toll, probiert's aus. Ich mache oft morgens automatisches Schreiben, weil ich die Tendenz habe, mit Morgen-Anxiety aufzuwachen. Und das macht es viel, viel besser. Ich mache tatsächlich, wenn ich wirklich mal Zeit habe, auch gerne irgendein richtig leckeres Frühstück. So, wenn ich nirgendwo hin muss, Pancakes oder so. Ich sitze auch gerne da und mache so eine mini-freie Meditation und spüre einfach in mich rein und mache ein Check-in mit mir selber, wie es mir geht, was mich beschäftigt, was ich heute erleben will, was sind meine Intentionen, was sind meine Ziele. Wovon will ich mich nicht aus der Bahn werfen lassen? Von welchen Menschen und Dingen? Man muss sich das Stück für Stück verarbeiten. Und es ist okay, am Anfang sich so ein Ziel von ein paar Minuten zu setzen und dann immer weiter hochzugehen. Und irgendwann wird es einem egal und man ist okay. Es ist eine Stunde um. Aber am Anfang sagt ihr vielleicht, okay, die ersten 10 Minuten nach dem Aufwachen gehe ich nicht an mein Handy. Oder die ersten 5. Oder die ersten 2. Muss jeder selber entscheiden. Und wenn es mal nicht klappt, wie bei allen gesunden Gewohnheiten auf dieser Welt, ist es nicht das Ende der Welt. Ich habe auch manchmal Morgende, da gehe ich direkt an mein Handy. Ist okay, ist nicht so schlimm. Ich mache das zum Beispiel, wenn ich unfassbar früh raus muss und dann benutze ich mein Handy zum Wachwerden und damit ich nicht wieder einschlafe, weil ich einfach für nichts anderes in dem Moment Kapazität habe. Und manchmal mache ich es, wenn ich weiß, eine Podcast-Folge von mir ist online gegangen. Und ich habe aber aus irgendeinem Grund länger geschlafen als geplant zum Beispiel. Und dann muss ich checken, will ich unbedingt checken, ob alles okay ist, auf Kommentare antworten und so weiter, auf Nachrichten. Gucken, ob ich nicht aussehen den komplett falschen Titel angegeben habe oder die falsche Audiodatei angehängt habe. Ich versuche ein bisschen daran zu arbeiten, mir da selber zu vertrauen, dass ich alles richtig geplant habe am Abend davor. Das ist nicht immer einfach, weil meine Folgen gehen tatsächlich, und ich weiß gar nicht, ob das viele Leute wissen, schon seit langer Zeit immer um 5.55 Uhr online. Oder sollten sie zumindest. Und ja, das ist Absicht. Ich kann nicht anders. Und dann schlafe ich noch. Und es wäre natürlich leichter, wenn ich wach wäre und alles direkt checken und überprüfen könnte. Aber ich will, dass die Folge auch verfügbar ist für Leute, die ganz, ganz früh raus müssen. Und deswegen ist es schon gut, so wie es ist. Aber manchmal kann ich am nächsten Morgen dann nicht widerstehen und greife direkt zu meinem Handy. Und dann ist das so. Hat keinen Sinn, mich selber dafür fertig zu machen. Ich gebe diesem Habit eine 9 von 10. Und ich würde sagen, es ist besonders wichtig für Leute, die viel auf Social Media sind, sich dort viel vergleichen, sich sehr beeinflussbar durch von Social Media fühlen. Ich meine, wer tut das nicht, wer ist das nicht? Und das Schöne ist, genauso wie es irgendwann zur Gewohnheit geworden ist, selbstverständlich geworden ist, direkt nach dem Aufwachen an sein Handy zu gehen, genauso gewöhnt man sich daran, es auf gar keinen Fall mehr zu machen. Zumindest für eine halbe Stunde, eine Stunde. Next, Podcasts. Und das sage ich nicht aus Eigeninteresse. Ich glaube einfach wirklich, was wir den ganzen Tag über lesen, hören, konsumieren, macht etwas mit uns. Die Leute um einen herum beeinflussen uns und das gilt nicht nur für die Menschen im realen Leben, sondern auch für die Menschen auf Social Media. Das ist was, wo ich mir sehr sicher bin, was du deinem Gehirn gibst, womit du dein Gehirn fütterst, sozusagen ist die Grundlage für gesunde Gewohnheiten. Genau wie im echten Leben sind auf Social Media und auf YouTube und auf Spotify Menschen mit einem bestimmten Vibe, bestimmten Einstellungen, Ansichten und sowas färbt ab und geht nicht spurlos an uns vorbei. Deshalb mag ich es, da aufzupassen, was ich mir reinziehe, was ich mir anhöre. Und Podcasts zählen für mich zu gesunden Gewohnheiten, ja, weil sie mein Denken formen, verändern, ohne dass ich mich hinsetzen und an mir arbeiten muss. Bewusst, mit ganz viel Aufwand. Das ist so eine schöne Low-Effort-Methode, um dazu zu lernen, nebenher zu reflektieren, angeregt zu werden, Komfort zu bekommen. Ich mache nicht nur einen Podcast, ich konsumiere auch Podcasts, ganz schön viel. Andere, manchmal, selten, weil es ist immer so eine Sache, sich selber zuzuhören, aber manchmal tatsächlich auch meine eigenen, wenn ich mich an was Bestimmtes erinnern will oder muss. Es ist extra effektiv, wenn ich es selber gesagt habe, so. Longform-Content generell ist für mich Wellness, weil er mich aus diesem Brainrot 7-Sekunden-Content-Loch rausholt und meinem Gehirn Raum gibt und Zeit und Zusammenhang. Ich höre Podcasts, ich gucke auch YouTube-Videos, muss man fairerweise sagen, beim Fertigmachen morgens, beim Spazierengehen, beim Autofahren, beim Staubsaugen, beim Geschirr abspülen. Das ist ein sehr, sehr cooles Medium, einfach sehr schick irgendwie. 10 von 10 kann ich empfehlen. Ich bin ein bisschen biased, aber trotzdem. Und last but not least in dieser Kategorie haben wir Noise Cancelling Kopfhörer. Das ist ein Gadget, mehr als eine Gewohnheit. Ich habe es trotzdem hier reingenommen. Folgende Situation, okay? Ihr seid in der U-Bahn, es ist 16 Uhr an einem Mittwoch. Und es sind sehr viele Leute unterwegs, natürlich. Es ist Sommer, es riecht nicht super, kein Fenster ist offen. Und selbst wenn, würde das auch nicht wahnsinnig viel bringen. Es ist sehr laut. Neben euch ist ein kleines Baby, das anfängt zu schreien. Und ihr denkt euch so, warum weinst du? Du liegst in deinem Kinderwagen. Ich sollte weinen. Ich will weinen. Ich will hier weg. Stellt euch vor, ihr habt Noise Cancelling Kopfhörer. Das hilft natürlich nicht bei allem. Aber manchmal sind laute Geräusche für mich zumindest der Tropfen, der das Wasser zum Überlaufen bringt. Ich habe Noise Cancelling Kopfhörer seit nicht mal einem Jahr. Vorher habe ich mich immer geweigert, mir welche anzuschaffen. Weil ich das irgendwie, ich weiß nicht, ich fand es irgendwie unangenehm sogar. Aber ich wünschte, ich hätte früher investiert. Und das ist natürlich keine, oh, das brauchst du unbedingt, Sache. Ohne kommst du gar nicht klar. Es gibt Alternativen, Ohrstöpsel zum Beispiel, die funktionieren für mich nicht, weil ich das Gefühl davon hasse. Also so eine, wenn du eh darüber nachgedacht hast, dir das zu kaufen, dann ermutige ich dich hiermit. Geschichte. Ich benutze meine mehr, um Geräusche auszublenden, als ich sie benutze, um Musik zu hören, würde ich sogar sagen. Ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen für meine highly sensitive Leute, die in einer Großstadt leben zum Beispiel. Es hilft wirklich, wenn man sensibel auf Geräusche reagiert, wenn man leicht überstimuliert ist, wenn man viel draußen unterwegs ist. Noise Cancelling Kopfhörer, es schützt mich vor der Welt und die Welt vor mir, weil ich bin kein netter Mensch, wenn ich overstimulated bin. Ich gebe dem Ganzen eine 8 von 10. 7,5? Nein, eine 8. Paar Punkte Abzug, weil es kann natürlich an und für sich auch wieder overstimulating sein, die ganze Zeit Kopfhörer aufzuhaben. Wenn es Over-Ears sind, kann es schwer sein und drücken. Wenn es In-Ears sind, kann sich auch irgendwie unangenehm anfühlen. Deswegen, da muss man gucken. Aber an und für sich top. Okay, Kategorie Nummer 2. Habits für den Körper. Rotlichtlampen, Rotlichttherapie. Ich weiß noch, ich habe vage Erinnerungen daran, dass ich das als Kind gemacht habe oder ich vor so eine Lampe gesetzt wurde. Und ich habe es jetzt für mich wiederentdeckt. Ich will hier vorsichtig sein, ich will keine Gesundheitsclaims machen, ich bin keine Ärztin oder ähnliches. Aber es entspannt mich. Subjektiv gibt es mir dieses Gefühl von, ich bin sicher, ich fühle mich wohl, mein Körper darf runterfahren. Es ist warm, es ist ruhig, es ist entspannt, ich muss nichts machen, ich muss nichts leisten. Ich sitze einfach da und sammle mich so ein bisschen für 5 Minuten. Ich bin oft angeschlagen, ich bin oft ein bisschen gestresst, das bedingt sich gegenseitig. Und Rotlichttherapie, Rotlichtlampe, hilft mir gegen meine körperlichen Stresssymptome unter anderem. Noch dazu fühlt es sich an wie so ein kleiner Luxus. Ich habe keine so crazy Rotlichtmaske, wie man sie oft auf TikTok sieht. Ich habe eine ganz normale Rotlichtlampe für 30 Euro von Amazon. Ich würde mich, bevor ich sowas kaufe, immer genau einlesen. Weil es gibt Lampen, die haben einfach nur rotes Licht. Plus, es gibt einige Dinge, die man beachten sollte. Es gibt einige Kontraindikationen, da sollte man sich auch einlesen. Grundsätzlich muss, es wird empfohlen, aber ich finde, man muss dabei immer Augenschutz tragen. Und ich weiß nicht, wie man anders können sollte, weil dieses Licht ist so hell. Augen zu machen reicht nicht, das ist auch nicht entspannt. Und man muss auf seinen Körper hören, genug Abstand zur Lampe halten, dass nicht zu heiß wird. Wenn es zu heiß wird, aufhören. Und auch nicht zu lange machen. Ich mache immer so maximal 10 Minuten. Maximal, oft nur 5. Besonders angenehm ist es natürlich wegen der Wärme im Herbst und Winter. Ich mache es das ganze Jahr über. 7,5 von 10. Einfach weil es so ein bisschen spezifischer ist und wahrscheinlich nicht für alle was. Apropos, der Körper kann sich entspannen. Als nächstes habe ich hier somatisches Yoga. Wenn ihr den Podcast schon ein bisschen hört, darüber rede ich oft, aber das musste hier mit rein. Gerade deshalb. Worüber ich noch nicht so viel geredet habe, ist, dass es ganz fantastische, vor allem YouTube-Videos gibt, von Experten, Expertinnen für somatisches Yoga zur Verarbeitung bestimmter Gefühle, die im Körper gespeichert werden. Das gibt es für Anxiety, für Traurigkeit, für Brain Fog, für Wut. Das ist gerade so ein Thema für mich, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, sehr wenige von uns haben gelernt, Wut wirklich zu fühlen, geschweige denn damit gesund umzugehen. Besonders Frauen. Man hat immer, sei nicht dramatisch, sei nicht laut, sei nicht emotional, sei nicht anstrengend. Deshalb bringe ich mir das aktuell selber bei. Großes Thema, anderes Thema. Aber was mir hilft, sind somatische Übungen. In ein Kissen, Boxen, Schütteln, Übungen, die ich gar nicht beschreiben kann, die man einfach zeigen müsste. Wut ist keine böse Emotion. Es gibt keine bösen Emotionen. Es ist eigentlich nicht so toll, dass wir immer von negativen Emotionen sprechen, habe ich bestimmt auch schon ganz oft gesagt. Emotionen haben Funktion. Und wofür Wut im Wesentlichen da ist, ist uns zu zeigen, dass eine Grenze überschritten wurde für uns, dass eine Grenze verletzt wurde. Wenn ich ready bin, mache ich dazu definitiv eine Podcast-Folge, aber ich beschäftige mich damit so richtig erst seit ein paar Wochen. Deswegen, das wird noch dauern. Somatisches Yoga generell, somatisches Yoga, um Emotionen zu verarbeiten. Ich will sagen 9,5 von 10. Okay, die Sachen, über die wir heute reden, sind nicht so wahnsinnig niche, aber irgendwo muss man ja anfangen. Deswegen Matcha. Lowkey ist der Ruf von Matcha aktuell nicht der beste, habe ich das Gefühl. Es ist eben ein Trendgetränk geworden, wofür ich in gewisser Hinsicht dankbar bin, weil sonst hätte ich davon wahrscheinlich nicht erfahren. Ich mag Matcha nicht wegen, naja, das war eine absolute Lüge. Ich mag Matcha wegen der Ästhetik. Mein Lieblingseis war schon immer, immer Waldmeister-Eis seit meiner Kindheit. Und ich liebe den Geschmack von Waldmeister-Eis, aber der Grund, wieso ich es ausprobiert habe und so ein bisschen zu dem Genuss, das zu essen beiträgt, ist einfach die Farbe. Für mich, es ist einfach grün. Ich liebe es, Sachen zu essen oder zu trinken, die schön aussehen, die eine interessante Farbe haben. Das ist einfach so. Und mit Matcha geht es mir ähnlich wie mit Waldmeister-Eis. Ich mag Matcha. Ich mache meinen eigenen Matcha zu Hause, jeden Tag. Und es macht mir unter anderem so viel Spaß zu trinken, weil es lecker schmeckt, aber auch, weil es so schön aussieht. Plus, es macht mich wach auf eine sanftere Art irgendwie, auf eine sehr, ich würde sagen, stabile Art. Ich würde sagen, Matcha ist eine sehr gute Alternative für Leute, die durch Kaffee so ein bisschen anxious und zittrig werden oder den Kaffee einfach nicht schmeckt wie mir. Ich habe die Geschmacksknospen einer 5-Jährigen, was das angeht. Plus ich liebe, liebe, liebe dieses Ritual, mir morgens mein Getränk zu machen und mir so ein paar Minuten zu nehmen und das zu trinken und das zu zelebrieren und zu romantisieren. Ich finde, jeder sollte sein Getränk morgens haben, egal was das ist, was man halt mag. Aber Vorsicht, ich finde das schwierig, dass das nicht viele Leute wissen gefühlt. Ich wusste das lange nicht. Wenn ihr Eisen supplementiert, haltet zu Matcha, zu Kaffee auch, zeitlichen Abstand, okay? Von ungefähr, ich mache so circa 2 Stunden, weil die haben die Eisenaufnahme. Und das wollen wir nicht, weil das ist wichtig für unseren Körper. Ich rate intuitiv, ich habe mir das vorher nicht wirklich überlegt, 8,5 von 10. Das hört sich richtig an. All das gesagt, ich sammle meine Tools und Trends und Habits, teste sie und behalte die, die wirklich zu mir als Person passen. Und sie passen, wenn sie mir von selber einfallen. Das ist meine Regel. Ich singe, seit ich 14 bin. Ich habe Gesangsunterricht und immer, wenn ich mich besser fühlen will, singe ich. Und das ist so die Messlatte, die ich für alles andere anlege. Meine Gewohnheiten müssen mir einfallen als etwas, das macht, dass es mir danach besser geht. Und nichts, wozu ich mich zwingen muss, um produktiv zu sein oder zu wirken. Sowas wie, ich fühle mich wütend. Was kann ich tun? Oh, somatisches Yoga. Ich wache auf mit Morgen-Anxiety. Dann nehme ich mir jetzt meine 5 Minuten, mache mir meinen Matcha und trinke den und chille und bin bei mir. Ich fühle mich, als würde ich mir selber im Weg stehen. Lass mich 20 Minuten hinsetzen und meinen Kopf auskippen und alles aus mir rausschreiben. Ich fühle mich angeschlagen. Okay, Zeit für 5 Minuten Rotlichtlampe. Und es ist so schön, diese Toolbox auszubauen und für so viele Situationen was zu haben, was vielleicht nicht alles magischerweise fixt, aber zumindest 10% besser macht. Manchmal sogar noch mehr. Und am Anfang gehört ein bisschen Disziplin dazu. Wenn ich neue Gewohnheiten etablieren will, schreibe ich sie am Anfang für ein paar Wochen jeden Tag auf meine To-Do-Liste und hack die ab. Aber dann irgendwann fügt es sich ganz natürlich in meinen Alltag ein. Ich meine, das ist ja auch der Sinn von Wellness-Gewohnheiten, oder? Die sollen, dieser Lifestyle soll weniger anstrengend sein als der ohne, richtig? Okay, kleines Rapid-Fire von Dingen, die für mich nicht optimal funktionieren. Kalte Duschen, ich glaube an den Sinn, die Wirksamkeit. Ich kenne Leute, die darauf schwören. Ich glaube an die positiven Effekte. Ich kann mich einfach nicht überwinden. Das würde mir morgen Anxiety geben, wenn ich jeden Tag in dem Wissen aufwachen würde, ich muss gleich eiskalt duschen. Oh Gott. Vielleicht werde ich irgendwann soweit sein. Ich werde euch davon berichten, aber ich sehe es nicht. Ich sehe mich da nicht. Vibrationsplatte, das ist auch so eine virale Sache von TikTok. Ich bin nicht tief genug drin, um sichere Aussagen darüber zu treffen, wie viel das bringt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es großartig was macht für Muskelaufbau oder ähnliches. Ich möchte eine haben, weil ich habe schon mal eine ausprobiert und ich finde das cool, sich einfach auf sowas raufzustellen. Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen den Lymphfluss anregt. Ich will das auf jeden Fall testen, aber ich konnte bisher noch nicht so richtig ausführlich. Deswegen habe ich sie mit reingenommen als Sache, die für mich noch nicht funktioniert. Aber vielleicht hoffentlich bald. Ist so ein bisschen teuer, ehrlich gesagt. Also definitiv auch nichts, was man safe braucht. Okay, Schlafmasken. Ich habe eine, ich finde die so ästhetisch. Ich habe jetzt 2 Wochen lang in meinem Schlafzimmer keine Vorhänge gehabt. Jetzt habe ich welche, Gott sei Dank. Am Anfang dachte ich, das ist cool, weil ich bin irgendwie morgens schneller aus dem Bett gekommen. Habe ich hier auch mal kurz erzählt in der Folge. Aber länger als ein paar Tage war es einfach nicht schön. Ich bin jeden Tag mit so latenten Kopfschmerzen aufgewacht, weil mir die Sonne ins Gesicht geknallt hat. Aber es gibt wenige Dinge, die ich beim Schlafen nerviger finde als Schlafmasken. Das ist sehr, sehr überstimulierend, finde ich. Und ich kann so nicht schlafen. Und ich habe ein bisschen gezögert, das hier mit reinzunehmen. Aber zumindest in der Phase meines Lebens, in der ich gerade bin, klappt es nicht so richtig für mich. Und zwar Gua Sha. Das ist ein Massagetool fürs Gesicht. Und ich hatte Phasen, da habe ich das sehr regelmäßig, sehr viel gemacht, sehr gerne gemacht. Und es wird immer so ein bisschen gehatet, habe ich das Gefühl. Ich muss so ein bisschen Schutz nehmen. Weil erstens, wenn man es richtig macht und jetzt nicht wer weiß, wie fest aufdrückt, kann es, soweit ich weiß, sehr wenig Schaden anrichten, beziehungsweise keinen Schaden anrichten. Und ich habe wirklich Ergebnisse gesehen für mich. Ich bin oft morgens, wenn ich aufwache, ziemlich puffy im Gesicht und es hat sich dann deutlich gebessert. Aktuell ist nur so, dass ich seit ein paar Wochen merke, genau genommen seit ich mir die Haare kürzer geschnitten habe, dass mich das ganze Öl, das man dafür braucht, einfach nervt im Gesicht. Das geht immer in meine Haare. Meine Haare sind immer noch zu kurz, um mir einfach so einen Zopf zu machen. Zumindest kann ich nicht jede Art von Zopf machen. Und dann fallen die da irgendwie raus und in mein Gesicht und in das Öl und das ist einfach nervig. Deswegen habe ich jetzt damit doch erstmal eine Pause eingelegt. Aber ich habe das Gefühl, es kommt in Phasen. Vielleicht kommt es wieder, mal gucken. Was ich eigentlich sagen möchte mit dieser Folge. Gesunde Gewohnheiten müssen nicht beeindruckend sein. Sie dürfen, aber sie müssen nicht. Sie können auch sowas sein wie sich rechtzeitig Vorhänge besorgen oder in der vollen Bahn seine Kopfhörer aufsetzen. In einen Kissen boxen, heulend irgendwas auf ein Blatt Papier schreiben. Was ist der Unterschied zwischen Selbstoptimierung und Selbstfürsorge und so echter Fürsorge? Es geht nicht darum, besser zu werden, sondern sich besser zu fühlen. Und ich weiß, das war keine super diebe Folge. Ich versuche das immer abzuwechseln und schon intentional. Weil auch das ist gesund und mentale Gesundheit und Wellness für mich. Leichtigkeit und Komfort und manchmal heißt es einfach, sich zu fragen, ey, was macht meinen Dienstag heute ein bisschen erträglicher? Hoffentlich diese Folge, falls ihr sie an einem Dienstag hört. Weil das ist nämlich mein neuer Veröffentlichungstag für diesen Podcast, Dienstag. Eine Bitte an euch, folgt meinem Instagram, wenn ihr den Podcast gerne hört, weil dort ist Bonus-Content und dort sind sehr liebe Menschen und ein paar Stories aus meinem Alltag für meine Lieblings-Pinterest-Zitate. Und ich poste mal, wenn es neue Folgen gibt, jeden Dienstag und so verpasst ihr keine mehr. Ich habe noch viel, viel mehr gesunde Gewohnheiten, Wellness, Trends, was auch immer, wie man es auch nennen möchte. Also ich bin mir sehr sicher, es wird früher oder später ein Part 2 geben, wenn ihr wollt, wenn es euch interessiert. Wenn ihr die Folge auf Spotify hört, kommentiert das gerne. Es gibt nämlich eine Kommentarfunktion. Ich weiß, das ist ein bisschen ungewohnt, aber ich freue mich mega, eure Kommentare zu lesen. Plus es hilft dem Podcast, weil der Algorithmus das mag. Genauso wie wenn ihr eine 5-Sterne-Bewertung hier lasst, wenn ihr das möchtet. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns auf Instagram, das in den Shownotes verlinkt. Und oder wir hören uns auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, wo auch immer ihr den Podcast hört, nächsten Dienstag zu einer neuen Folge. Ich wünsche euch eine ganz schöne Woche.